Ja, guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns ja in der Vor-Osterzeit und wir haben gesagt, klar, passend machen wir auch mal wieder eine Themenreihe und wir beschäftigen uns mit einigen Personen, die im Ostergeschehen vorkommen. Ewald hat die letzte Woche angefangen mit Johannes Markus. Ich möchte die Reihe heute fortsetzen mit einem der wenigen Nichtjuden, die in dieser Passionsgeschichte in den Mittelpunkt treten. Pontius Pilatus. Gelitten unter Pontius Pilatus. Der Statthalter, dieser römische Statthalter, ist die einzige Person, die es neben Maria bis ins christliche Glaubensbekenntnis geschafft hat. Allerdings, ja, auf etwas unrühmliche Weise. Gelitten unter Pontius Pilatus, 2000 Jahre später noch, sprechen wir das in vielfältiger Weise immer wieder im Glaubensbekenntnis aus. Was wissen wir denn über diesen Menschen Pontius Pilatus? Allein der Name Pontius Pilatus könnte schon nahelegen, dass es sich um einen Vor- und Nachnamen handelt. Das ist bei mir als Standesbeamten das Erste, was mir da nicht einfällt. Aber nein, so ist es nicht. Der heißt nicht Pontius Pilatus mit Vor- und Nachnamen, sondern Pontius war der Name seiner Familie und Pilatus war ein Beiname, von dem wir nicht genau wissen, was er eigentlich heißt. Bekannt wird er unter Pilatus. Er ist in Spanien geboren. Er hat unter Germanicus als Soldat am Rhein gekämpft, hat dann den höheren Verwaltungsdienst gemacht. Und wie auch immer hat er die Enkeltochter des Kaisers Augustus kennengelernt. Sie haben geheiratet und das hat seinen Aufstieg natürlich befördert. Er war mit Sejanus befreundet, einem bekannten Antisemiten. Und dem hat er auch das Amt des Prokurators zu verdanken. Und dieses schwierige Amt, da am Rande der Welt, in einer ganz schwierigen von Aufständen geprägten Region, das hat er sogar 10 Jahre inne gehabt, von 26 bis 36 nach Christus. Dieser Pilatus hat sich gar nicht immer in Jerusalem aufgehalten, so wie wir es jetzt in der Passionsgeschichte lesen, meistens in Caesarea, aber er hatte die Verfügungsgewalt über die hohepriesterlichen Gewänder. Und deswegen musste er zu den Festen, zu den jüdischen Festen immer wieder nach Jerusalem reisen, musste dort anwesend sein. Und so eben auch an diesem Passafest des Jahres 33. Und so kommt es am 14. Nisan frühmorgens zur ersten und auch tatsächlich zur einzigen Begegnung zwischen diesem Pilatus und Jesus. Jesus wird vom Hohen Rat angeklagt. Ich beziehe mich heute auf den Text in Johannes 18. 18 bis 19, das sind 2 Kapitel. Ich werde versuchen, euch mal in das Geschehen reinzunehmen, ohne jetzt den ganzen Text vorher zu lesen. Und versucht euch mal darauf einzulassen, stellt euch einfach vor, ihr wärt da dabei gewesen. Sie kommen also vom Hohen Rat und klagen Jesus vor Pilatus an, am frühen Morgen. Dass Pilatus so früh am Tag aufgesucht wird, das liegt nicht nur an dem bevorstehenden Passafest, sondern es liegt daran, dass der Prozess möglichst schnell über die Bühne gehen soll. Und am besten auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die kommen zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Die Nacht war schon lang, der Prozess hat sich hingezogen, es hat nicht so funktioniert, wie der Hohe Rat sich das vorgestellt hat. Jetzt endlich gehen sie zu Pilatus, immer noch in den frühen Morgenstunden. Und Pilatus kommt es eigentlich sehr ungelegen. Eigentlich hat Pilatus vollständig andere Sorgen. Die Stadt ist während des Passafestes voller Leute, die ist auf ein Vielfaches seiner Größe angewachsen, voller Menschen. Die Stimmung ist aufgeheizt und auch die messianische Erwartung war so hoch wie schon lange nicht mehr. Aber auch natürlich verbunden mit einer politischen Messias-Erwartung. Die Zahl der Partisanenangriffe durch radikale Zeloten ist gestiegen. Hier und da gibt es Aufstände. Und mitten in diese schwierige Situation und zum falschen Zeitpunkt fällt ihm jetzt diese Anklage auf die Füße. Aber er hat keine Wahl, er hat das Amt, er muss sich mit diesem seltsamen Mann, von dem er natürlich schon gehört hat, der ihm kein Unbekannter ist, mit dem muss er sich jetzt auseinandersetzen, mit diesem Jesus. Manchmal ist es so, dass wir mit Situationen, dass wir mit Fragen konfrontiert werden, wenn wir es am wenigsten brauchen können. Und wenn wir glauben, dass dafür jetzt überhaupt keine Zeit zu haben. Es gilt vielleicht auch gerade jetzt, mitten in dieser Corona-Krise, in dieser Pandemie, wo manch einer um seinen Arbeitsplatz, wo manch einer um seine Gesundheit oder seine persönliche Freiheit bangt. In so turbulenten Zeiten, sei es hier an diesem Passa, sei es in der Corona-Pandemie, da haben manche Fragen für uns einfach keinen Platz und keinen Raum. Und auch bei Pilatus, diese ganzen Riten, diese religiösen Riten der Juden, die sind ihm fremd. Die findet er komisch. Ein Tempel, ein Gott nur und dann diese ganzen Opfergeschichten. Das alles ist ihm ohnehin suspekt. Und jetzt bringen sie ihm auch noch diesen Zimmermann irgendwo aus einem Dorf, dass er über ihn zu Gericht sitzt. Morgens zwischen 3 und 5. Wer ist der? Was will er? Und vor allen Dingen, was habe ich mit dem zu tun? Was habe ich, Pilatus, mit diesem Zimmermann zu tun? Was geht der mich denn an? Ja, und manchmal denken wir auch so, das alles sind Fragen, wo wir denken, hey, die können auch wir irgendwann mal aufgreifen, was dieser Zimmermann mit mir zu tun hat oder was ich mit ihm zu tun habe. Aber nicht heute. Nicht mitten in Corona, nicht mitten in meinem Arbeitsalltag, nicht mit meinem Homeschooling und meinem Stress. Pilatus aber kann der Frage nicht ausweichen. Kraftamtes muss er sich um diesen Mann kümmern. Der Hohe Rat klagt ihn an. Klagt Jesus an, wegen Aufstand. Anstiftung zum Aufstand. Er hat sich selber zum König gemacht und damit zum Widerstand und zum Aufstand gegen den Kaiser aufgerufen. An sich schon abstruse Situation. Dass die Juden kommen und sich beschweren, dass da jemand sich gegen den Kaiser wendet. Aber nun gut, diese Anklage formulieren sie. Sie hoffen auf einen kurzen Prozess. Es soll kein großes Aufsehen geben. Jesus wollen sie eigentlich still und heimlich loswerden. Am besten noch bevor der Passatag richtig beginnt, damit das schon mal über die Bühne ist. Sie bringen ihn zum Pilatus, der soll sein Servus unter das Todesurteil setzen und gut ist. Pilatus aber fragt, was er denn verbrochen hat und sie sagen ihm das und sie fügen noch hinzu, lieber Pilatus, wenn wir ihn dir bringen, ist das ja schon ein eindeutiges Zeichen, dass er schuldig ist. Wir hätten ihn ja nicht angeklagt, wenn er nicht schuldig wäre. Was ist denn das für Logik? Pilatus erkennt es natürlich sofort und sagt, nun gut, wenn ihr die Frage schon entschieden habt, dann richtet ihn doch selber. Zwischen Pilatus und den Juden war ein starkes Spannungsverhältnis. Ich habe es ja gesagt, da ist der Sejanus ins Amt gekommen, einen Antisemiten. Und was den ganzen Prozess durchzieht, ist dieser Kampf, wo Jesus in der Mitte steht, aber dieser Kampf zwischen Pilatus und dem Hohen Rat um Macht, um Einflussnahme. Also er sagt zu ihnen, na, wenn die Frage schon entschieden ist, dann richtet ihr ihn doch. Und jetzt muss der Hohe Rat einen Schritt zurückgehen, muss zurückrudern, denn 3 Jahre vorher wurde diesem Hohen Rat genau von diesem Sejanus, vom Freund des Pilatus, nämlich die Blutgerichtsbarkeit entzogen. Die durften Todesurteile gar nicht mehr vollstrecken, sondern die mussten vom römischen Prokurator bestätigt werden. Und sie mussten nach römischem Recht, nämlich durch Kreuzigung und nicht etwa durch Steinigung, erfolgen. Jetzt fragen wir uns natürlich, Mensch, wieso kommt es trotzdem zur Steinigung? Wir wissen ja von Stephanus. Das steht nirgends, aber es ist anzunehmen, dass die Römer da einfach, es sind spontane Todesurteile und Vollstreckungen, das muss man sagen. Das geht immer ratzfatz mit einer Steinigung. Auch als sie die Frau, die Ehebrecherin, zu Jesus bringen, da wollen sie die Steine gleich mal aufheben. Also da ist kein langwieriges Verfahren vorausgegangen, auch bei Stephanus nicht. Und man kann annehmen, dass die Römer einfach weggesehen haben. Mai, ein paar Juden weniger, auch in Ordnung. Auch Jesus haben sie ja versucht, 2-mal zu steinigen, ist aber nicht gelungen. Eine heimliche Steinigung Jesu, das kommt für Gott nicht in Frage. Dass Jesus für die Sünden der Menschen stirbt, ganz klar. Aber am Passafest und in direkten Verbindung mit dem Versöhnungsgeschehen. Aber nicht eine heimliche Steinigung in einem Hinterhof. Deswegen lesen wir an 2 Stellen, dass Jesus einfach auch durch ihre Mitte gegangen ist und es mit der Steinigung irgendwie nicht geklappt hat. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, den Arthur Richter ins Spiel bringt. Da möchte ich euch an der Stelle auf ein Buch hinweisen. Das finde ich ganz toll über Ostern. Das möchte ich euch wirklich, mache ich selten, aber möchte ich euch ans Herz legen. Kleines Buch, Prozess gegen Gott. Der erzählt die Ostergeschichte nach, aber in einer ganz tollen Weise, Arthur Richter, Prozess gegen Gott. Und dieser Arthur Richter, der bringt da noch einen anderen Gedanken ins Spiel. Warum das nicht Steinigung, sondern wirklich Kreuzigung sein soll. Den Anklägern genügt es nicht mehr, dass Jesus bloß stirbt. Sie wollen ihn größtmöglich demütigen. Sie wollen ihn seiner Würde berauben. Und sie wollen auch, dass er nicht zum Märtyrer wird. Denn, wie heißt es im Alten Testament, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. der soll kein jüdischer Märtyrer werden fürs Volk, sondern er soll als der erwiesen werden, für den sie ihn halten, nämlich ein Verbrecher, der verflucht von Gott am Holz hängt. Nein, Jesus soll kein Märtyrer werden. Ja, diese Verhandlung selber verläuft, ich habe es gesagt, anders als Rates das beabsichtigen. Weder findet sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es ist ja so, eigentlich hätte Jesus ja drin verhört werden sollen bei Pilatus. Nun war aber Passa und die hohen Priester durften nicht in das Haus des Heiden gehen, weil sie sich sonst verunreinigt hätten. Also kommt es zu einer skurrilen Szene. Pilatus steht drin und verhört ihn und die stehen vorm Haus auf dem Marktplatz in der Öffentlichkeit. Und so pendelt er immer hin und her. Das gefällt den hohen Priestern nicht, sie können aber nichts dagegen machen. Denn so wird auf einmal Öffentlichkeit hergestellt. Auch hier wieder, nicht im Hinterhof, sondern der Prozess wird öffentlich. Und er zieht sich. Dieser Pilatus, der weigert sich einfach zu unterschreiben. Dieser Jesus ist für den Pilatus kein unbeschriebenes Blatt. Spätestens seit einer Woche, seit dem Einzug in Jerusalem auf einem Esel, hat er schon Aufsehen erregt, hat er natürlich Berichte vorliegen über ihn. Und auch die nächtliche Festnahme hat ja unter Beteiligung von römischen Soldaten stattgefunden. Also der wusste sehr wohl um diesen Jesus. Und er weiß auch, dass es sich bei dieser Anklage um eine innerjüdische Streitigkeit handelt. Und wieder stinkt es ihm. Was geht mich das an? Was geht mich dieser Jesus an? Er weiß genau, dass es eine vorgeschobene Geschichte ist. Die Juden werden niemals Anklage gegen einen erheben, weil er sich gegen den Kaiser erhebt. Wir sehen das bei dem Barabbas, der dann freikommt. Ja, und dieser Pilatus, der kennt sich auch mit Partisanen aus, mit Jüdischen. Einen von ihnen hat er kurz vorher zum Tod verurteilt, Barabbas, Sohn des Vaters. Und seine zwei Kumpanen, die haben sie gefasst bei einem Mord, bei einem Partisanenmord. Also der kennt sich schon aus mit diesen Leuten und er ist auch nicht zimperlich, wenn es darum geht, die zum Tod zu verurteilen. Aber der hier, der Zimmermann, der vor ihm steht, das erkennt er sofort, der ist harmlos. Vielleicht ein bisschen ein religiöser Spinner, da laufen ja einige in Israel rum zu der Zeit. Aber der ist harmlos. Der ist kein Aufständischer. Der wiegelt auch die Volksmassen nicht auf. Eigentlich hat er überhaupt kein Interesse an diesem Mann. Er ist auch nicht gegen ihn. So wie viele unserer Zeitgenossen. Der hat nichts gegen Jesus. Er interessiert ihn einfach nicht. Er ist ihm einfach egal. Aber ich habe es gesagt, er muss sich jetzt um diesen Mann kümmern. Also kümmert er sich auch um den Vorwurf. Der Vorwurf heißt, er hat sich selber zum König gemacht. Also geht er rein und sagt zu ihm, bei uns steht so in der Übersetzung, bist du der König der Juden. Vom Griechischen her ist der Satzbau anders. Da steht das Du am Anfang mit Betonung. Das heißt, du bist der König der Juden. Also angesichts dessen, was er über den Angeklagten weiß, scheint ihm das eher unwahrscheinlich, dass der König der Juden sein soll. Jesus bestätigt das. Aber er macht ihm auch gleichzeitig deutlich, dass sein Königreich jetzt nicht von dieser Welt ist und dass es nicht in Konkurrenz mit dem Römischen Reich steht, dass er kein Aufwiegler ist. Und Pilatus fragt aber nach, aber ein König bist du doch. Also er ist da schon doch auch genau. Und dann bestätigt Jesus das mit einer Formel, die im Jüdischen das Ja ersetzt. Du sagst es. Manche lesen da, naja, das ist das, was du behauptest, aber so ist nicht gemeint, sondern ja, das ist richtig. Er bestätigt es. Und dann kommt ein Satz, der wichtig ist. Ich bin geboren, dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Ich bin dazu geboren, dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jesus ist nicht gekommen, um die politischen Verhältnisse zu verändern, sondern um für die Wahrheit zu zeugen. Ich glaube, dass dieser Satz in unseren Tagen besondere Bedeutung hat, deswegen sage ich ihn nochmal. Jesus ist nicht gekommen, um die politischen Verhältnisse zu verändern, sondern um für die Wahrheit zu zeugen. Er ist nicht gekommen, um in die Politik des Pilatus einzugreifen. Und ich sage jetzt einfach mal ganz frei, auch nicht in die Politik der Bundesregierung. Er ist gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Aber diese Wahrheit, von der Jesus hier spricht, das meint natürlich nicht die Tatsache, dass 2 und 2 4 ist oder dass die Erde sich um die Sonne dreht. Diese Wahrheiten, die brauchen keine Bestätigung, die brauchen auch kein Zeugnis. Wovon Jesus hier spricht gegenüber seinem Ankläger, ist die Wahrheit über Gott, ist die Wahrheit über uns und die Wahrheit über den Zustand dieser Welt. Die Wahrheit also über all jene Dinge, die mit wissenschaftlichen Methoden nicht nachweisbar sind, die aber trotzdem real sind. Und die, und das ist wichtig, unser Leben bis in den letzten Winkel unserer Existenz hinein beeinflussen und prägen. Auch wenn wir das manchmal nicht wahrhaben wollen. Jesu Mission besteht darin, den Vater zu offenbaren. Gott, den Vater zu offenbaren, ihn erkennbar zu machen. Den Menschen vor Augen zu führen, wer Gott ist und wie er ist. Aber auch, wer der Mensch ist und wie der Mensch ist. Und warum beide keine Gemeinschaft miteinander haben können. Aber auch, wie sehr Gott seine Geschöpfe liebt, trotz deren Verdorbenheit. Und zwar so sehr liebt, dass er selber in Gestalt des Sohnes kommt und sein Leben für sie gibt. Das ist die Wahrheit, für die Jesus zu Zeugen in die Welt gekommen ist. Und wenn wir in die Evangelien reinschauen, diese Wahrheit hat viele erreicht. Viele Arme, viele Bedürftige, viele Schwache. Und diese Wahrheit ist ihnen zur guten Nachricht, zum Evangelion, zum Evangelium geworden. Den Sündern, den Zöllnern, den Frauen, den Aussätzigen, Menschen, die zu den Randgruppen der Gesellschaft gehören oder gar von der Gesellschaft ausgeschlossen waren. Die alle, die haben im Hören und im Annehmen dieser Wahrheit neues Leben bekommen. Die frommen Pharisäer konnten mit dem Evangelium nichts anfangen. Auch Pilatus kann das nicht. Dieses Wort der Wahrheit, dieses Zeugnis Jesu, das erreicht ihn gar nicht. Und so fragt er nur ganz lakonisch, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Hinter dieser Frage steckt ja kein aufrichtiges Interesse. Da steckt die überhebliche Art desjenigen, der schon viele Glaubenssätze und der schon viele sogenannte Wahrheiten gehört hat und der genau weiß, dass die meisten von diesen Glaubenssätzen und Wahrheiten sich nicht als tragfähig im Alltag erwiesen haben. Der kennt natürlich als Römer die verschiedenen Götterkulte, die verschiedenen Religionen. Die Römer haben sich ja die Völker einverleibt, haben denen ihre Religion gelassen. Und da war ein buntes Sammelsurium, das kannte er aus Spanien, aus Frankreich, natürlich. Und er kannte auch die Philosophien der antiken Denker. Wahrheit? Pff, was ist Wahrheit? Wahrheit, das ist in seinen Augen nichts Absolutes, sondern etwas sehr Relatives. Ein Begriff, mit dem er gar nichts anfangen kann. Und ganz ehrlich, ähnelt er uns da nicht sehr, unserem modernen Menschen? Doch ich glaube, er ähnelt uns als modernen Menschen, die wir auch dazu übergegangen sind und noch die Dreistigkeit besitzen, das als geistige Errungenschaft zu betrachten, nichts mehr als wahr anzuerkennen und nichts mehr als allgemeingültig stehen zu lassen. Nein, wir nehmen uns das Recht raus, alles und jedes in Zweifel zu ziehen, und stürzen uns kopfüber in die Relativität alles Seins, ohne zu bemerken, dass wir damit jeden Halt und jeden Boden unter den Füßen verlieren. Wahrheit? Wahrheit ist für Pilatus, genauso wie für viele moderne Menschen, keine relevante Größe mehr. Das ist doch nichts von Bedeutung. Wahrheit? Wahrheit ist was für intolerante Menschen, für Ewiggestrige, für religiöse Fundamentalisten, für bornierte Menschen, die nicht mit der Vielfältigkeit und der Freiheit des modernen Lebens umgehen können. Also, nee, für Pilatus macht es hier keinen Sinn, weiterzureden. Also geht er wieder hinaus zu den Juden und teilt ihnen mit, ich finde keine Schuld an ihnen. Nach römischem Recht gibt es keinen Grund für eine Verurteilung. Und damit gedenkt er, die Sache zu beenden. Aber damit hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Hohe Rat ist hartnäckig. Es geht also weiter und so kommt er auf eine andere Idee, wo er denkt, so kann ich es allen recht machen mit der Passa-Amnestie vielleicht. Man könnte Jesus verurteilen und ihn dann begnadigen, dann wäre er frei und sie hätten aber ihr Verurteilen gehabt, läuft alles gut. Ich möchte da gar nicht vorgreifen. Die Reni wird nächste Woche über Barabbas und über diese Passa-Amnestie was sagen. Deswegen möchte ich das gerne überspringen. Aber klar ist, wir kennen die Geschichte, auch das scheitert. Als aber auch die Passa-Amnestie scheitert, denkt er, gut, dann habe ich nur eine Möglichkeit, ich lasse Jesus geiseln. Der Prokurator hat die Möglichkeit, ein Urteil auszusprechen, das unterhalb der Todesstrafe liegt. Also er lässt Jesus geißeln. Geißeln heißt nackter Oberkörper über einen Pfahl, Dann kommen die Soldaten, die römischen Soldaten, die nicht zimperlich waren, mit Lederpeitschen. Da sind Knochenstücke eingearbeitet und kleine Metallsplitter und ziehen richtig über den Rücken drüber. Manche Verurteilte sind an dieser Geißelung auch gestorben schon. Also er lässt ihn geißeln. Was will er damit? Was will Pilatus damit? Will er Mitleid erzeugen bei denen, die da unten stehen? Also wenn er das will, wir wissen es nicht, dann hat er sich doch sehr im Menschen getäuscht. Und das ist eine Tragik, die uns in der Geschichte immer wieder begegnet. Gerade diejenigen, die glauben, im Namen Gottes und in seinem Interesse zu handeln, das müssen wir einfach so sagen, sind oftmals besonders mitleidlos und brutal im Umgang mit Andersdenkenden. Die Pharisäer rührt das nicht. Ja, soll er doch bluten. Sie empfinden weder Mitgefühl noch Schamgefühl. Jetzt gerät dieser Prozess in eine Sackgasse. Pilatus hält ihn für unschuldig, will ihn freigeben, der Hohe Rat ist aber sehr hartnäckig. Die Öffentlichkeit ist inzwischen auch da, fordert vehement den Tod dieses Menschen. Aber da kommt dann der einzige Ausweg ins Spiel, vom Hohen Rat. Und der besteht darin, die wahren Gründe zu nennen, warum Jesus hingerichtet werden soll. Das war ja ein Farce, das war ein Scheinprozess, es ging ja nicht um Aufruhr. Und jetzt formulieren sie endlich die Anklage, um die es geht. Und die heißt, er hat sich selbst zu Gott gemacht. Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht, heißt es hier im Text, aber wir wissen aus Johannes 5,18, dass die Juden das schon wohl, sehr wohl verstanden haben. Die haben gesagt, er hat sich selbst zu Gott gemacht, indem er Gott seinen Vater nannte. Also, wir haben manchmal so eine Vorstellung, dass Gottes Sohn eine Light-Version von Gott ist oder eine abgespeckte Version. Nein, Gottes Sohn ist Gott selbst. Und er hat sich zu Gott gemacht. So, und jetzt hat das Possenspiel ein Ende. Jetzt liegt offen auf dem Tisch, worum das geht. Und wenn wir genau hinschauen, merken wir, das ist der Punkt, um den es schon die ganze Zeit übergeht, seit der Taufe im Jordan. Während der ganzen 3 Jahre der Wirksamkeit Jesu geht es immer um diesen einen Punkt. Dieser Mensch hat sich zu Gott selbst gemacht. Er hat behauptet, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott in Menschengestalt. Ja, und an dieser Stelle erschrickt der Pilatus. Der war ja kein Weichei, aber hier erschrickt er. Warum erschrickt er? Also der Mann war ihm ja vorher schon seltsam vorgekommen, das ist klar. Und sein Gerede vom himmlischen Königreich war ihm etwas abstrus erschienen. Aber er hat schon gemerkt, dass dieser Mensch irgendwie anders ist. Und zwischendurch kommt noch ein Bote von seiner Frau und sagt, oh, ich habe heute Nacht, sagt die Frau, von ihm geträumt, lass die Finger von diesem Gerechten. Komisch. Das lesen wir in Matthäus. Also er weiß ja von sogenannten Göttersöhnen, er ist ja erst bewandert in diesen philosophischen, religiösen Themen. Er weiß von so vielen Mythen, er ist ein bisschen abergläubisch. Was, wenn jetzt doch was dran ist? Wenn er hier einen dieser Göttersöhne irgendwie verurteilt und Schuld auf sich lädt, also da wird es ihm irgendwie zusehends unwohl. Also geht er wieder zurück zu Jesus und stellt ihm die entscheidende Frage. Und jetzt kommen wir an den Kern der Sache. Woher bist du? Wo kommst du her? Woher bist du? Wer bist du? Das ist die Frage, die auch heute noch im Raum steht. Nicht nur damals bei Pilatus. Das ist die eigentliche Frage, die heute im Raum steht. Woher bist du? Deswegen fängt Johannes sein Evangelium mit dieser Erklärung an, woher Jesus ist. Und an dieser Frage entscheidet sich, welchen Lebensweg auch wir 2000 Jahre später gehen und wie wir ihn gehen. Wer ist dieser Jesus und wie stehe ich zu ihm? Wir können uns über so viele Dinge Gedanken machen. Wir können über so vieles sprechen und philosophieren. Und vieles davon ist wichtig und vieles davon ist auch gut. Entschuldigung. Immer aber bilden diese beiden Fragen den Mittelpunkt unseres Lebens, auch wenn wir uns dessen oftmals nicht bewusst sind. Wer ist dieser Jesus und wie stehe ich zu ihm? Wir können diese Frage verschieben, bis nach Corona oder noch länger. Wir können sie verdrängen. Ausweichen können wir ihr nicht, genauso wenig wie die hohen Priester und Pilatus das konnten. Wenn ihr mal den Prozess lest, auch beim Prozess vorm Hohen Rat geht es genau um diese Frage, wer bist du und wo kommst du her? Und irgendwann müssen wir als Menschen des 21. Jahrhunderts, jeder von euch, du und ich, sie und ich, eine Antwort auf diese Frage finden, eine ganz persönliche Antwort. Wer ist dieser Jesus und wie stehe ich zu ihm? Denn irgendwann werden wir Gott eine Antwort darauf geben müssen. Woher bist du? Jesus gibt Pilatus keine direkte Antwort. Genauso wie er vor Herodes kein Wunder tut, er macht sich ja nicht zum Kasper. Und wie er auch den Pharisäern keine Antwort auf die Frage gibt, aus welcher Vollmacht heraus er das tut. Pilatus ist jetzt die Hilflosigkeit anzumerken. Er ist zunehmend von diesem Prozess überfordert. Und was tun wir, wenn wir überfordert sind? Genauso, was Pilatus auch tut. Was tun wir, wenn uns die Kontrolle entgleitet? Ja, Pilatus, er beruft sich auf seine Macht. Er demonstriert Stärke. Je größer die Unsicherheit, desto größer die Machtdemonstration. Er beruft sich darauf, dass er ja die Macht hat, über das Leben Jesu zu entscheiden. Das ist der Strohhalm, an dem er sich in diesem Prozess festhält. Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich loszugeben? Oh, aber mein, wie brüchig ist diese Amtsautorität, die er hier ins Spiel bringt? Ja, es stimmt, diese Macht ist ihm gegeben. Aber sie zu nutzen, schafft er nicht. Weil ihm sein Selbsterhaltungstrieb nämlich einen Strich durch die Rechnung macht. Pilatus will Jesus ja gern freigeben. Aber er hat nicht mit dem Hohen Rat gerechnet. Der kommt nämlich mit seinem letzten und mit entscheidenden Kaliber dann daher. Nämlich mit einer Drohung, die Pilatus ganz schnell die Grenzen seiner Selbstbestimmungsmöglichkeiten vor Augen führt. Er geht raus und die Juden drohen und sagen, du bist des Kaisers Freund nicht, wenn du den freigibst. Pilatus trägt den Titel Freund des Kaisers. Es war eine Ehrenauszeichnung. Die hat Vorrechte, die hat Privilegien mit sich gebracht. Die Krux an der Geschichte, diesen Titel konnte man auch wieder verlieren. Und wenn man diesen Titel mal gehabt und verloren hat, wenn man in Ungnade gefallen ist, dann bedeutet das die Vernichtung der Existenz, der politischen und der persönlichen. Und gerade Tiberius, der Kaiser, um den es hier geht, der war bekannt dafür, dass er nicht zimperlich ist, sondern bei jedem Verdacht schon eine Hinrichtung angeordnet hat oder einen Selbstmord verfügt hat. Allein den Verdacht zu erzeugen, illoyal zu sein gegenüber dem Kaiser, war lebensgefährlich. Und dazu kommt, die Juden waren sehr erfolgreich, auch schon im Vorfeld gewesen, mit manchen Interventionen beim Kaiser. Pilatus musste manche Maßnahmen schon zurücknehmen, weil die Juden sich beim Kaiser beschwert haben. Also die Juden hatten da schon ein Ohr. Und das ist jetzt eine Herausforderung, eine Drohung, der er nicht gewachsen ist. Diese Drohung des Majestätsverbrechens, des Majestatis Minutas, Minuta heißt es, da wagt er nicht mehr, sich offen zu widersetzen. Also so weit, dass er um Jesu Willen untergeht, so weit reicht seine Zuneigung wirklich nicht. Und was macht er? Jetzt übergibt er Jesus. Er übergibt ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Er erringt noch den einen oder anderen Sieg gegen die Juden, das könnt ihr mal nachlesen, also indem er ihnen ein Kaiserbekenntnis abringt, muss man sagen, indem er die Kreuzesinschrift so macht, dass sie sich ärgern. Aber die entscheidende Schlacht hat er schon längst verloren. Er liefert Jesus aus, obwohl er von dessen Unschuld überzeugt ist. Er spricht ihn nicht mal schuldig. Er überlässt ihn einfach nur den Menschen, die ihn hassen. Nun könnte man einwenden, naja, das war doch von Gott alles auch so vorgesehen. Was kann der arme Pilatus dafür? Ja, das ist richtig. Nicht Menschen haben hier Geschichte geschrieben, sondern Gott hat sich von sich aus seinen Heilsplan erfüllt. Aber für Pilatus gilt, was auch für Kaiphas, was auch für Judas gilt. Und Jesus sagt es. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Es muss so kommen. Wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Und so bleibt auch ein Pilatus verantwortlich. Und er weiß das. Deswegen wäscht er sich in einer symbolträchtigen Handlung öffentlichkeitswirksam die Hände in Unschuld, um deutlich zu machen, dass ihn am Tod Jesu keine Schuld trifft. Ob er es selber geglaubt hat? Stellen wir uns die Frage, was hat dieser historische Bericht vom Prozess vor Pilatus uns heute zu sagen? Der enthält ja keinerlei Aufforderungen oder Verhaltensregeln, die wir uns irgendwie zu eigen machen könnten, jetzt 2000 Jahre später. Es gibt ein paar Grundfragen, die wir uns stellen können, um uns einem solchen Text zu nähern und die Bedeutung für uns zu erkennen. Die eine Frage lautet, was sagt der Text denn über Gott aus? Was sagt dieser Bericht von dem Prozess über Gott aus? Jesus erscheint hier ganz anders als in den ersten, in den vorderen Teilen der Evangelien. Bei Markus merken wir es sehr schön. Markus hat 16 Kapitel, bis Kapitel 8 geht alles den Berg hoch und ab 8 geht es alles den Berg runter. So könnte man einfach sagen. In den ersten Kapiteln der Evangelien wird Jesus als einer beschrieben, der mit seiner Weisheit, der mit seiner Erkenntnis, seiner Vollmacht im Reden und mit seiner Fähigkeit, Kranke zu heilen und Tote aufzuerwecken, beeindruckt. Hier tritt er uns als einer gegenüber, an dem Unrecht geübt wird, der schwach, der verletzlich wirkt und der sich nicht dagegen wehrt, dass ihm Unrecht getan wird. Gott wehrt sich nicht, er erträgt mit uns und für uns Ungerechtigkeit, Verachtung, Misshandlung. Das wird nicht immer so sein und das wird auch nicht immer so bleiben. An einigen wenigen Stellen deutet Jesus das selber eben schon an, dass er das leicht ändern könnte, dass ihm 12 Legionen Engel zur Verfügung stehen würden, dass er sich auch selbst wehren könnte, all das. Nein, Gott ist kein schwacher Gott, das dürfen wir nicht verwechseln. Im Gegenteil, er ist so stark, dass er Unrecht erträgt. Wir meinen, Stärke besteht darin, sich immer gegen Unrecht zu wehren. Und es ist auch nicht falsch, sich hier und da gegen Unrecht zu wehren. Aber hier begegnet uns Gott als einer, der so stark ist, dass er Unrecht erträgt, das ihm geschieht. Dass hier das geschieht, was geschieht, ist kein Zeichen dafür, dass Gott sich gegen Jesus gestellt hätte. So interpretieren es natürlich die Juden, klar. Oder dass ihm die Situation entglitten wäre. Im Gegenteil. Genau so soll es sein und genau so soll es passieren, weil Gott genau auf diese Weise und auch nur so sein Innerstes offenbaren kann und den Menschen mit sich versöhnen kann. Nur in diesem Ertragen der Ungerechtigkeit. Aber ganz ehrlich, in der Tat, als Messias und als König ist dieser blutende, schweigende Mann schwer zu erkennen. Das macht es auch für uns nicht leicht. Wir sind ja sehr auf Lautes, auf Knalliges, auf Buntes fixiert. Und ganz ehrlich, auch wir suchen manchmal viel zu sehr an den falschen Stellen nach Gott, als dass wir ihn hier in diesem blutenden Mann auf Anhieb erkennen würden. Wie viele Juden damals sehnen wir uns auch nach einem, der mit mächtigem Wort und Zeichen der Kraft auftritt. Wir halten nach einem Ausschau, der das Unrecht beseitigt und endlich die Unterdrücker vertreibt. Auch wir sehen natürlich lieber Zeichen und Wunder und glauben, dass Gott sich auf diese Weise offenbart. Ja, und das tut er auch, aber eben nicht nur. Aber eins wird hier ganz deutlich und das möchte ich auch nochmal betonen. Ohne den Blick auf diesen geschundenen Menschen vor dem Richterstuhl des Pilatus wird unser Bild von Gott immer lückenhaft und unvollständig bleiben. Wenn wir nur auf den gewaltigen, starken, mächtigen Gott schauen, dann wird unser Bild von Gott lückenhaft und falsch bleiben. Aber dieser Text sagt nicht nur etwas über Gott aus, er sagt auch was über den Menschen aus. Die Menschen, von denen wir hier im Rahmen der Passionsgeschichte hören, die führen uns sehr deutlich vor Augen, wie wir in Krisen reagieren. Und das Tragische daran, keiner kommt durch die Krise ohne Schuld auf sich zu laden. Ein Petrus nicht, ein Judas nicht, ein Kaiphas nicht und auch ein Pilatus nicht. Dieser Pilatus, der mit allen diplomatischen Wassern gewaschen ist, der scheitert letztlich daran, dass ihm das Hemd näher ist als die Hose. Er findet diesen Mann interessant, ein bisschen seltsam, hält ihn für unschuldig, mehr aber auch nicht. Jesus bleibt eine Randfigur in seinem Leben. Wie so viele unserer Zeitgenossen. Ja, die gestehen Jesus zu, dass er ein moralisch hochstehender Lehrer ist, ein guter Lehrer, ein guter Mensch, der Gutes getan hat, der ein Herz für die Armen hatte, sehr sozial. Manche denken auch, ja, er war ein guter Revolutionär, der sich endlich mal aufgelehnt hat. Ja, aber mehr eben auch nicht. Und so siegt bei diesem Pilatus auch im Zweifel der Selbsterhaltungstrieb über das eigene Gerechtigkeitsempfinden. Mit dem Thema Wahrheit kann er nichts anfangen, haben wir gesagt. Für ihn, und auch da ist er uns ähnlich, ist entscheidend, wer über welche Macht verfügt. Es geht nicht um Wahrheit, es geht um Macht. Und seine Macht ist groß, ja. Sie schließt das Recht ein, über Leben und Tod zu entscheiden, aber am Ende muss auch er erkennen, so mächtig wie er glaubt, ist er nämlich nicht. Seine Macht hat er einem anderen zu verdanken, sie ist ihm von Gott übertragen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und genau darin versagt er. Obwohl er die Schuldlosigkeit Jesu erkennt, überlässt er ihn den Henkersknechten. Seine Macht zerfällt in dem Augenblick zu Staub, als es um ihn selbst geht und seine politische und persönliche Zukunft. Was sagt der Text über die Beziehung Gottes zu uns, zu Menschen aus? Ja, diese Passionsberichte, die machen nicht nur deutlich, wie sehr Gott und Mensch sich unterscheiden und wie unmöglich es ist, dass sie Gemeinschaft miteinander haben können. Sie führen auch vor Augen, wie sehr Gott seine verdorbene Schöpfung liebt, seine schwachen Geschöpfe. Und sie führt uns vor Augen, wie weit dieser Weg ist, wie tief dieser Abstieg ist, den Gott gehen musste, um den Menschen aus seiner selbstgewählten Isolation zu befreien. Um den Menschen zu erlösen, musste Gott dorthin gehen, wo er seit dem Sündenfall steckt. Mitten hinein in die Verstrickungen seiner eigenen Ungerechtigkeit. Mitten hinein in diesen Treibsand, in dem jedes eigene Bemühen und Strampeln nur dazu führt, dass man noch tiefer einsinkt. Das ist das Bild für die Sünde, ja. Ein Treibsand. Je mehr wir strampeln und versuchen, selber rauszukommen, desto tiefer gehen wir rein. Und genau dorthin musste Gott gehen, um das gerechte Urteil über die Sünde und die Schuld des Menschen zu sprechen und dem Menschen durch seinen eigenen Tod neues Leben zu geben. Die Passionsgeschichte macht deutlich, wie viel es Gott gekostet hat. Letzte Frage, was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Nee, wir haben keine Möglichkeit mehr, auf diesen Prozess Einfluss zu nehmen. Das ist 2000 Jahre her, das Verfahren ist abgeschlossen. Die Verurteilung Jesu durch Pilatus ist Geschichte. Was also können wir tun? Naja gut, wir können vieles tun. Wir könnten offen oder versteckt mit dem Finger auf Pilatus zeigen und sagen, so ein Feigling. Wir können ihn beschimpfen, dass er nicht den Mut hatte, sein Leben für Jesus aufs Spiel zu setzen. Obwohl er von dessen Unschuld überzeugt war. Ja, wir könnten uns selber vornehmen, wenn wir von Pilatus weggeben, wir könnten uns selber vornehmen, bei nächster Gelegenheit tatkräftig für Jesus einzustehen, für ihn zu kämpfen, unser Leben für ihn einzusetzen. Ja, auch das haben wir als Vorbild, das hat Petrus getan und ist grandios gescheitert, weil auch er seine Kraft überschätzt hat. Wir könnten Versprechen abgeben. Wir könnten Eide schwören. Ja, egal, was du mir nimmst, egal, was du mir gibst, du bist und bleibst mein Gott. Ja, das alles können wir tun. Aber wäre all das nicht wieder ein sich verlassen auf die eigene Entschlossenheit und auf die eigene Kraft, ein Vertrauen auf die eigene Stärke, wo wir doch in so vielen Beispielen, auch in der Passionsgeschichte sehen, dass das zum Scheitern verurteilt ist? Das wäre das gleiche Vertrauen, das ein Pilatus in seine diplomatischen Fähigkeiten und in seine Macht als Prokurator setzt. Genau jene Macht also, die sich in der Krise als zahnloser Tiger erwiesen hat. Ich habe es erwähnt und ich möchte es jetzt am Schluss auch nochmal sagen. Ich glaube, dass die wichtigste Frage, die dieser Bericht an uns persönlich richtet, die ist, die sich durchs ganze Neue Testament zieht. Wer ist Jesus und wie stehst du zu ihm? Wir haben uns heute viel mit Pilatus befasst. Aber eigentlich geht es nicht um Pilatus, es geht um Jesus und es geht um uns. Pilatus konnte die Frage, wer Jesus ist, woher er kommt, das konnte er für sich nicht beantworten. Wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit Ihnen aus? Für wen hältst du Jesus? Der Text liefert schon Hinweise, wie diese Frage zu beantworten ist. Jesus ist keine tragische historische Figur, die Opfer eines Justizskandals geworden ist. Er ist nicht einer, der unter die Räder von Politik und Religion geraten ist. Er ist kein religiöser Spinner. Er ist kein politischer Revolutionär. Er sagt, er ist Gottes Sohn. Gott selbst in Menschengestalt, der sein Leben hingegeben hat, um uns zu erlösen. Uns, die wir uns schuldig gemacht haben. Auch an ihm. Und die Vergebung und die Erlösung von ihren Sünden brauchen. Ostern, auch das kommende Osterfest, fordert uns immer wieder neu auf, dem Geheimnis dieser Person, Jesus Christus, nachzuspüren und dabei die kritische Distanz mal aufzugeben, die wir als moderne und aufgeklärte Menschen uns antrainiert haben. Ostern fordert uns auf, uns immer wieder neu auf ihn, auf den Sohn Gottes einzulassen und uns ihm anzuvertrauen und von Kreuz und Auferstehung her unser Bild von ihm zu schärfen, zu erweitern und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle korrigieren zu lassen. Wer ist Jesus und wie stehe ich zu ihm? Ich wünsche uns allen, dass wir über Ostern die Zeit finden, über diese Fragen nachzudenken und für uns eine persönliche Antwort zu finden.